Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich freitags so halb fertig. Und am Samstagvormittag habe ich mich schon gefragt, ist jetzt wirklich Hirn unser Thema? Und Hirn ist unser Thema. Weil ich glaube, dass das, um was es in der Predigtreihe geht, dass wir Menschen uns verändern können, verändert werden, so stark, dass man das sogar im Gehirn, je nachdem, sehen kann bei so einem CT-Scan. Ich glaube, dass es das ist, was unsere Welt verändern kann und was die Welt vielleicht irgendwann zu einem Ort machen wird, wo sowas wie in Paris nicht mehr passieren wird, wo sowas wie in Syrien nicht mehr passieren wird oder im Libanon oder die anderen Orte, die Christoph vorhin aufgezählt hat. Es geht also wirklich um das Gehirn, wie es funktioniert, wie wir Entscheidungen treffen heute Morgen. In der letzten Predigtreihe, da ging es um Erlösung und ich will euch mit reinnehmen, was wir uns gedacht haben bei den Predigtreihen. In der letzten Reihe ging es um Erlösung, um die Frage, kann dieser Gott die Welt retten? Kann dieser Gott Leid, Attentate, ungerechte Beziehungen in einer Welt, in der es das alles gibt, kann dieser Gott in dieser Welt Erlösung bringen, Antworten auf Fragen. Und wenn dich diese Fragen bewegen, dann, und du es verpasst hast, dann ist vielleicht der Podcast citychurch.de, kannst du im Gottesdienst, gibt es einen Link, Predigen, kannst du die nachhören. Vielleicht ist das was für dich. Und wir haben gedacht, nach der Frage, dieser Gott, ist es der wert, dass ich meine Gebete, meine Hoffnung auf ihn setze, vielleicht sogar mein ganzes Leben auf ihn aufbaue. Danach kommt die Frage, wie geht das? Wie geht das, sein Leben mit diesem Gott zu leben? Und diese Predigtreihe Hirn helfen, will sich genau damit beschäftigen. Es geht es um das Gehirn und um die Frage, wie das Hirn uns helfen kann, zu leben. Zu leben, auch mit diesem Gott, der Erlösung bringt. Mein Biounterricht, der ist schon eine ganze Weile her. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals viele Worte zum Hirn verloren haben. Ich denke es mir wahrscheinlich irgendwie. Also ich habe heute von einer Lehrerin so ein Plakat bekommen mit einem Hirn drauf und wie das alles funktioniert. Also ich habe es aber schon wieder vergessen. Wahrscheinlich geht es euch nicht anders. Heute steht das Hirn im Mittelpunkt von ganz viel Forschung. Es gibt quasi fast alle Forschungsbereiche plus Hirn. Neurobiologie, es gibt neuronale Pädagogik, habe ich gelernt letzte Woche. Also es gibt quasi, das Hirn steht sehr im Zentrum der Forschung und des Interesses von unserer Wissensgesellschaft. Und die Ergebnisse, die Erkenntnisse, die wir die letzten Jahrzehnte über das Hirn gewonnen haben, sind so grundlegend, dass sie sogar Auswirkungen haben auf unseren Glauben, auf unser Denken, auf das, wie wir unseren Glauben leben. Weil ich ahne, dass die meisten von euch vom Hirn und von den aktuellen Ergebnissen der Hirnforschung genauso wenig Ahnung haben wie ich, habe ich ein Video rausgesucht. Und weil ich gleichzeitig ahne, dass manche von euch, oder das weiß ich, Ärzte sind und Neurobiologie und sowas studiert haben, habe ich ein Video von der Max-Planck-Gesellschaft rausgesucht. Also wenn irgendwas nicht stimmt, es gibt nämlich auch ganz viele umstrittene Ergebnisse der Hirnforschung, erzählt es nicht mir, beschwert euch nicht bei mir, sondern beschwert euch bei der Max-Planck-Gesellschaft, dass es falsch ist. Aber jetzt sehen wir das Video. Ja, ihr müsst nur ein paar Sachen mitnehmen. Ja, die ganzen Begriffe, die vergesst ihr einfach wieder. Irgendwie Glutamat habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da dachte ich so, ah ja, das kenne ich. Hab ich schon. Was ihr mitnehmen sollt, ist, die Max-Planck-Gesellschaft legt Oldschool-Hip-Hop unter ihre Videos. Und sonst, wenn ihr einfach was sehr häufig tut, dann klappt es mit der Zeit besser, ihr lernt. Wenn ihr Sachen dann auch noch gerne tut, dann potenziert es das Ganze und das kann so weit gehen, dass das sogar wirklich euer Gehirn wächst und verändert sich und neue Rezeptoren entstehen und dann geht es besser. Das könnt ihr euch ganz grundlegend mitnehmen. Es gibt noch viel zu sagen zur Entwicklung vom Gehirn. Es gibt stundenlang könnte man da Videos anschauen. Ich war nach 10 Minuten fertig. Das Bio ist nicht 100% meine Sache. Aber wenn wir etwas mit Begeisterung und Emotion tun, wenn etwas Emotion auslöst, dann hilft uns das zu lernen. Übrigens positive und negative Emotionen. Ich rede jetzt trotzdem über die positive Emotion. Das beides prägt sich ein bei euch. Was die Neurowissenschaft hier entdeckt hat, das hat auch große Auswirkungen auf den Glauben, besonders auf die Glaubenspraxis. Weniger auf das, was wir wahrhalten, sondern eher das, was wir tun, wie wir unseren Glauben leben. Das ist ja auch was, was wir einüben und lernen. Ein sehr bekannter Theologe und ehemaliger Bischof, der hat dazu was gesagt. Und zwar Folgendes. Die Neurowissenschaften stecken vergleichsweise noch in den Kinderschuhen. Doch vieles deutet bereits heute klar darauf hin, dass bedeutsame Ereignisse in deinem Leben, inklusive der bedeutsamen Entscheidungen, die du hinsichtlich deines Verhaltens triffst, neue Informationswege und Informationsmuster in deinem Gehirn erzeugen. Also neue Rezeptoren und teilweise auch sogar neue Bahnen gleich. Mit anderen Worten, während wir lernen, verschiedene Dinge auf neue Weise miteinander zu verbinden, zeichnet unser Gehirn jene Verbindungen auf. Das Ergebnis ist der Entdeckung eines Gärtners nicht unähnlich, dass ein Beet, das schon einmal umgegraben wurde, sich beim zweiten Mal leicht umgraben lässt. Wenn eine bestimmte Reihe von Assoziationen im Gehirn durch intensive Emotionen oder physische Reaktionen ausgelöst werden, seien sie angenehm oder schmerzvoll, ist es leichter, sie durch dieselben Begleitumstände ein weiteres Mal hervorzurufen. Die gegenwärtige Neurowissenschaft ist also tatsächlich in der Lage, den Weg zu studieren und aufzuzeichnen, auf dem lebenslange Gewohnheiten gebildet werden. Die Neurowissenschaft kann sagen, warum du auf der Couch immer rechts oder immer links sitzt. Aber sie kann eben auch etwas über dein geistliches Leben sagen. Sie kann uns dabei helfen, ein kleines bisschen. Ein altes, frommes Wort fasst genau diesen Gedanken in Begriffe. Die Leute, die diesen Begriff geprägt haben, die wussten keine sicheren Ergebnisse der Neurowissenschaft und haben offenbar doch geahnt, dass sowas geht. Sie nannten das geistliches Wachstum. Da wächst etwas, auch im Geistlichen, in deinem geistlichen Leben. Nutzen wir unser Hirn mit Begeisterung für bestimmte Dinge, dann veränderten die Hirnregionen sich, die dafür verantwortlich sind. Das Gehirn von Teenagern hat sich die letzten 5 Jahre an einer Stelle entscheidend verändert, nämlich die Gehirnregion, die den Daumen steuert. Ihr versteht, ja? Also positive Reaktionen, du kommunizierst mit deinen Freunden, du spielst irgendwie, wie ganz früher, Snake oder heute Asphalt 8 oder irgend sowas. Das löst positive Emotionen aus. Diese Gehirnregion ist doppelt so groß geworden ungefähr. Es hat sich ganz grundlegend etwas geändert beim Menschen. Ganz grundlegend ist vielleicht übertrieben. Und es geht nicht nur mit dem Handy. Das geht prinzipiell mit jedem positiven Erlebnis, mit jeder positiven Emotion, die du bei bestimmten Handlungen und Gedanken entwickelst. Das gilt auch für die positiven Emotionen, die du im Leben mit Gott hast und entwickelst. Du kannst gute Gewohnheiten entwickeln, dann kommt dieser Langzeitwirkungseffekt ein. Ja, wenn sich das Ganze als Gewohnheit entwickelt, es fällt dir leichter, du nimmst mehr mit und du kannst damit ein ganz kleines bisschen dein Hirn verändern. Es geht in dieser Predigtreihe also ums Lernen, um verschiedene Arten des Lernens und es geht um verschiedene Arten, auf die wir lernen, mit Gott zu leben. Und das verändert unser Leben, sogar messbar in unserem Gehirn, geistliches Wachstum im wörtlichen Sinn. Die nächsten 3 Wochen, wie ich schon gesagt, schauen wir uns verschiedene Lebensformen an. Soweit zur Einleitung der Predigtreihe. Heute geht es um Lernen durch Lesen. Lernen durch Lesen. Und die 3 Themen, die kannst du auch in einem Buch nachlesen. Andere Aspekte dazu. Aber wenn du sagst, ich will in diese 3 Themen intensiver einsteigen, dann findest du die 3 Themen und noch 6 andere in diesem Buch von Christoph. Den habt ihr heute schon auf der Bühne gesehen, meinem Kollegen. Er hat das geschrieben, du kannst das am Infopoint kaufen heute. Stimmt das? Ja. Oder ganz normal über den Buchhandel. Da findest du die drei Themen, die kannst du alleine lesen oder kannst in deiner Mini-Church mit anderen lesen und dich, wenn du willst, intensiver damit beschäftigen. Das Thema heute, das findest du in dem Kapitel Brot, wenn du das suchst. Oder du kannst das Buch auch ausleihen. Viele Leute haben das hier wahrscheinlich. Wenn du kein Geld hast, leihst du einfach aus von jemand. Meine Grundlage für heute ist, es geht ums Lesen und meine These ist, Lesen bildet. Meine Mama ist Deutschlehrerin, ja. Es wurde mir eingeimpft, Lesen bildet. Lesen ist gut. Das Lesen ist ganz wichtig für das Lernen. Das wissen wir auch irgendwie. Wenn wir einen gebildeten Menschen vor uns haben, dann gehen wir ganz automatisch davon aus, dass der lesen kann. Selbstverständlich. Oder wenn andere Länder so eingeschätzt werden, wie ist der Entwicklungsstand von diesen Ländern, dann ist ein wichtiger Indikator die Alphabetisierungsrate. Also wie viele Leute können sinnerfassend lesen in diesem Land? Das ist ein wichtiger Teil von Lernen, ist lesen können. Das ist so die Grundlage vom Bildungssystem. Das ist das, was man so in der Grundschule auf jeden Fall irgendwie lernen sollte, ist lesen. Lesen können kann zu ganz unterschiedlichen Dingen nützen. Lesen erschließt uns zum Beispiel Wissen, Daten. Wir können Inhalte aufnehmen, relativ technisch. Ein bisschen etwas Computerhaftes hat unser Gehirn, eine Datenseite. Wir können leider nur ziemlich begrenzt uns Informationen merken. Wenn du auf eine Klausur gelernt hast, dann hast du das gemerkt. Ja, du kannst dir irgendwie Wissen reinpauken, bis zu einem gewissen Grad geht es auch. Der Nachteil, es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst dir nur vergleichsweise wenig Wissen reinpauken und wirst es vergleichsweise schnell wieder vergessen. Aber prinzipiell können wir einfach Informationen aufnehmen. Unser Gehirn hat aber auch eine andere Seite. Kreativität. Wir können nicht nur Informationen aufnehmen, wenn wir lesen, dann wird auch unsere Kreativität angeregt. Vielleicht kennst du das, du liest einen richtig guten Roman und vor deinem inneren Auge, dein Hirn malt mit deiner Kreativität ein lebendiges Bild in deinem Kopf. Auch das kann Lesen auswirken. Für mich gehört zu einem entspannten, freien Tag eigentlich ein gutes Buch. Ein Kaffee mit einem guten Buch. So, ich habe da alles durch, Game of Thrones durchgelesen, solche Sachen, weil da kreativ vor meinem inneren Auge entstehen da ganze Landschaften. So kann auch Lesen sein. Es gibt noch viele andere Typen von Lesen. Wir können zum Beispiel Texte einfach überfliegen, um so grob zu wissen, um was es geht. Oder wir können Texte meditieren, sie in uns aufsaugen, lange über einzelne Worte, Textpassagen nachdenken. Wir können Informationen suchen. Wir können nach einem Stichwort suchen, vielleicht sogar mit Hilfe vom Computer einfach eingeben und wir kriegen dann die Stichworte raus. Und wir können sprunghaft hin und her blättern, wenn wir schauen, ob der Roman noch gut wird oder wenn wir eine bestimmte Sache suchen. Wir können anderen Menschen vorlesen. Mein Vater hat mir früher stundenlang Karl May vorgelesen. Vorlesen, zusammen mit anderen lesen. Gemeinsam lesen entführt einen zusammen in eine andere Welt. Lesen, das ist unglaublich vielseitig, es hat verschiedene Aspekte, das hilft zu lernen. Und das gilt auch, und ich glaube im Besonderen, für die Bibel, für ein für uns ganz besonderes Buch. Die Sammlung von verschiedenen Texten über Gott und die Menschen, die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, die konnten größtenteils lesen. War in der damaligen Zeit nicht üblich, in ihrer Kultur aber schon. So die meisten Juden konnten lesen. Der Grund war, sie hatten heilige Schriften. Und zumindest die Jungs wurden ausgebildet, diese Schriften lesen zu können. Die konnten lesen, die konnten schreiben. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben gelesen und geschrieben. Paulus schreibt Briefe, Johannes schreibt Visionen auf, andere schreiben zusammen, was Jesus gepredigt hat oder Geschichten, die Menschen von Jesus erzählt haben. Und daraus wird mit der Zeit das, was wir jetzt als Neues Testament kennen, eine Sammlung von verschiedenen Schriften, verschiedenen Gattungen, die wir vielleicht dann auch unterschiedlich lesen müssen. Briefen, eine Art Biografie, ein ganz kreatives Buch mit Visionen, mit einem Blick in eine geistliche Welt. Und gleichzeitig haben sie ihre heiligen Schriften gekannt, die heiligen Schriften des Judentums, die wir als das Alte Testament kennen, die zusammen, diese beiden Teile zusammen die Bibel bilden. Sie konnten das lesen und sie haben das getan. Wir Christen, wir glauben, dass in dem ganzen Prozess des Aufschreibens, des Diskutierens, des Austauschens über diese Texte, des Zusammenstellens, des Entscheidens, was gehört denn jetzt in diese Bibel und was nicht, dass Gott da gewirkt hat. Jahrhunderte von Lebenserfahrung mit Gott stecken da drinnen. Inspiration, Gottes Geist hat mit seiner Weisheit, seiner Kreativität ganz normale Menschen, wie du und wie mich, begabt. Und sie haben geschrieben, er hat sie inspiriert. Sie haben mitgewirkt an diesen Schriften und mit der Zeit ist das entstanden, was wir Bibel nennen. Manche Wissenschaftler sagen das, wer ist aus dem Schwabenland? Kurz mal die Hand hochheben, wer kommt so aus dem Schwäbischen? Ja, also ein paar sind dabei. Vielleicht habt ihr schon mal vom schwäbischen Pietismus gehört. Das ist so eine Geistesströmung, eine Erweckungsbewegung vor einigen hundert Jahren. Manche Wissenschaftler sagen, und zwar nicht fromme Wissenschaftler, Wissenschaftler sagen, im Schwabenland, da haben die Menschen vor ein paar hundert Jahren angefangen, intensiv Bibel zu lesen. Und sie sagen, dass das Schwabenland eine Kreativregion wurde, eine recht wohlhabende Region, hängt auch damit zusammen. Weil Menschen regelmäßig gelesen haben in ihrer Bibel, weil sie fromme Menschen waren. Manche haben deswegen erst lesen gelernt. Es wurden Schulen gegründet und Menschen haben regelmäßig gelernt. Und dann sind hier diese Synapsen. Ja, ihr habt das vorhin gesehen. Ja, dieser, wie heißt das? Ich habe es schon wieder vergessen. Dieser Langzeiteffekt. Ja, es fällt euch leichter zu lesen. Das hat den Menschen geholfen, besser durchs Leben zu kommen. Einmal, weil sie gebildeter wurden. Sie konnten auch andere Sachen leichter lesen. Sie konnten überhaupt lesen. Und auf der anderen Seite auch weil sie durch das geprägt wurden, was sie gelesen haben. Ihr Charakter hat sich dadurch geformt. Also manche Menschen sagen, Lesen bildet und so wurde aus dem Schwabenland das Land der Schaffer, Häuslebauer und vor allem der Cleverle, ja, die Sachen erfinden, das Auto und solche Sachen. Ob das nur daran lag, dass sie die Bibel gelesen haben, wahrscheinlich nicht. Sie waren wahrscheinlich auch einfach fleißig und auch so schon schlau. Aber es scheint etwas Wahres an dieser Beobachtung zu sein. Lesen bildet, auch das Lesen der Bibel bildet, so weit, dass sich sogar eine ganze Gesellschaft bildet, sich verändert. Die Bibel zu lesen, das scheint eine zentrale Übung, eine Lernmethode des christlichen Glaubens zu sein. Manchmal hört man, dass das Christentum eine Buchreligion ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das kann man auch manchmal lesen in so Zeitschriften. Die sagen dann, es gibt verschiedene Buchreligionen, zum Beispiel das Christentum. Das ist so nicht ganz richtig. Das hat damit zu tun, wie wir die Bibel verstehen. Und da möchte ich dich mit reinnehmen, weil das wichtig ist. Die Bibel ist nicht als heiliges, verehrungswürdiges Buch vom Himmel gefallen. Viel eher würde man sagen, im Christentum ist Gott in gewisser Weise vom Himmel gefallen. Gott selber ist Mensch geworden, ist auf die Erde gekommen. Er selbst ist das Wort Gottes, sagt die Bibel. Das Wort wird Fleisch. Und die Bibel, sie berichtet uns von diesem Wort Gottes, von Jesus. Sie berichtet uns von Gott und sie ist durch Menschen aufgeschrieben, zusammengestellt worden, die in ihrem Tun, in ihrem Schreiben von Gott inspiriert wurden. Die Bibel ist Gottes Wort, weil sie uns verbindlich von Jesus erzählt und von den anderen Worten, die Gott zu Menschen spricht, zu Abraham, zu Mose, zu den Propheten und zu den Aposteln. Die Bibel ist nicht an sich heilig, sie ist eine Sammlung von heiligen Schriften, eine Sammlung von Schriften, die heilig sind, weil sie von einem heiligen Gott, von heiligen Momenten, von heiligen Begegnungen und heiligen Reden erzählen. Deswegen ist sie heilig. Darum verehren wir die Bibel nicht als Buch an sich. Wir können die Bibel auf den Boden legen, ohne dass es unseren Gott beleidigt. Wir können die Bibel in ihr rummalen. Das ist in Buchreligionen eher nicht möglich. Wir können sie übersetzen, weil sie nicht als die Sprache heilig gegeben ist. Deswegen haben wir jetzt unterschiedliche Bibelübersetzungen, damit wir sie verstehen, weil nicht der geschriebene Buchstabe für uns heilig ist, sondern der Inhalt, die Wahrheit, die sie transportiert. Wenn Lesen bildet, wenn die Bibel uns heilige Geschichten erzählt von Menschen und von Gott und so von diesem Gott erzählt, wie kann man dann diese Bibel so lesen, dass es positive Emotionen weckt? dass wir lernen, dass wir etwas mitnehmen aus diesem Lesen. Das ist ja nicht so ganz leicht. Ist die Bibel eine Gebrauchsanleitung für uns, Geschöpfe vom Schöpfer geschrieben? Oder ist sie einfach nur ein Buch voller Geschichten und Geschichtchen, die irgendwie nett sind? Ist sie ein Lebensratgeber, ein Buch über Spiritualität und darüber, wie man glücklich wird? Die Bibel selber, genau die Jungs, die die Heiligen Schriften geschrieben haben und die die Berichte über Jesus gesammelt haben, auch sie schreiben etwas zu diesem Buch und wie man es gebraucht. Paulus als gealterter Apostel, als Lehrer von einem Timotheus, einem jungen Mann, ein junger Gemeindeleiter, schreibt ihm als Mentor. Und er schreibt ihm etwas über die Bibel. Er warnt ihn zuerst in diesem Brief vor üblen Irrlehren und sagt, wie er es besser machen kann und lobt ihn auch, dass er es besser macht. Und dann feiert er sich selber ein bisschen ab, dass es der Timotheus so gut macht, weil er so ein tolles Vorbild hat. Und dann erzählt er ihm aber, wie er gute Gewohnheiten einüben kann, wie er quasi seine, das muss ich jetzt ablesen, synaptische Plastizität aufmotzen kann. Ja, also was für Gewohnheiten kann er einüben? Wir würden heute sagen, ja, damit dein Gehirn besser arbeitet und es dir leichter fällt. Er schreibt, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die dich gelehrt haben und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig sind, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Weiter vorne in diesem Brief ist klar, wen er sagt, dass er schon als Kind vertraut war mit diesen Heiligen Schriften. Es wird von der Mama und von der Oma von Timotheus berichtet, die auch schon diese Schriften kannten und die sie ihm weitergegeben haben. Deswegen eine wichtige Sache für die Eltern, die hier sitzen. Es ist eure Aufgabe und es ist ein Vorrecht, eine schöne Aufgabe. Erzählt euren Kindern, so dass es die Kinder verstehen können, kindgemäß, von diesen Geschichten, von der Botschaft aus dieser Bibel. Das ist wichtig. Ja, Paulus schreibt hier, das ist wichtig. Das ist eine Grundlage, dass du ein guter Gemeindeleiter geworden bist, dass die Oma und die Mama das gemacht haben. Aber warum ist das so wichtig? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Zwei Sachen. Einmal, die Bibel ist ein Gott-Mensch-Buch. Habe ich vorhin schon angedeutet. Es handelt von Gott und vom Menschen und von einem Gott, der Mensch wird. Einem Gott, der Menschen begegnet. Und die Bibel ist genau in dieser Art und Weise entstanden, als ein Buch, das Gott schreibt, indem er Menschen inspiriert. Sie ist ein Gott-Mensch-Buch, wie Gott ein Gott-Mensch-Gott ist, einer, der zum Menschen geht. Vielleicht kennt ihr den Satz, the medium is the message, das Medium, die Art und Weise, wie ich etwas transportiere, sagt etwas über die Botschaft. Die Art und Weise, wie die Bibel entstanden ist, sagt etwas über den Gott. Er lässt seine heiligen Schriften entstehen, indem er Menschen gebraucht. Gottes Geist ist durch die Hirne von Paulus und Timotheus wirksam geworden für uns. Schon damals stand die Frage im Raum, wie lernen wir durch Lesen? Was fangen wir an mit den Heiligen Schriften? Und Paulus sagt seinem Menti, als Leiter, als einer, der mit Jesus geht und Verantwortung übernehmen will, geht es um vier Dinge. Wenn ihr genau lest, vier Dinge. Lesen unterrichtet in der Wahrheit. Die erste Sache. Warum Bibel lesen, was soll das bringen? Lesen unterrichtet in der Wahrheit. Die Erzählungen der Bibel lassen dich eintauchen in Jahrhunderte und Jahrtausende von Weisheit, von Menschen, die nach Weisheit suchen, die nach Gott suchen und ihn gefunden haben. Hier findest du einen Kompass für dein Leben, eine Richtschnur, kein Regelwerk für heute. Ich glaube, es ist keine Gebrauchsanleitung. Auch als Timotheus diese heiligen Schriften da gelesen hat vom Alten Testament, die waren schon ein paar hundert Jahre alt, als er die gelesen hat. Er wird nicht für jede seiner Lebenssituation genau da gefunden haben, was er jetzt tun soll. Soll ich heute Hammelfleisch kaufen oder soll ich Ziegenfleisch kaufen? Das steht da nicht drin. Aber Es gibt ihm eine Richtschnur, eine Richtung, eine Wahrheit. Man erkennt, was richtig ist im Leben. Lieben, nicht hassen. Vergeben, nicht rächen. Aus Gnade leben und nicht auf die eigene Leistung vertrauen. So eine Richtschnur. Bibel unterrichtet in der Wahrheit. Ein zweites, vielleicht unangenehmes, Lesen deckt Schuld auf. Es gibt Momente, nicht nur, wenn ich die Bibel lese, aber besonders eindringlich. Da lese ich etwas und finde mich wieder. Das Buch, das ich lese, ist wie so ein Spiegel, in den ich reinschaue. Ich entdecke mich selbst. Und manchmal freue ich mich dann und manchmal erschrecke ich auch über mich selbst und denke, oh, das hätte mir auch passieren können oder das ist mir passiert. Wenn du an einen Bibeltext gehst und ihn nicht einfach nur so runterliest als Pflichterfüllung, sondern mit einer Frage rangehst. Und ich meine jetzt nicht so eine schöngeistig-intellektuelle Frage, sondern eine Frage mit, wie gehe ich eigentlich um mit Freitag? Oder eine Frage, war das okay, wie ich gestern mit meiner Frau geredet habe? War es okay, wie ich mit meinen Kindern geredet habe? Wenn du mit so einer existenziellen Frage rangehst, dann kann es sein, dass du dir selbst begegnest in diesen Texten, wie einem Spiegel. Und dass Gott in diesem Buch, während du liest, dir den Spiegel vorhält und Schuld aufdeckt. Vielleicht findest du dich in einer 2000 Jahre alte Geschichte von einem Menschen, die du da liest, in seinem Scheitern dein eigenes Scheitern wieder und du merkst, ja, das, so bin ich auch. Lesen bringt uns auf den richtigen Weg. Ich glaube, das hängt zusammen. Die Bibel lässt uns nicht allein mit der Wahrheit, die wir sehen und mit der Selbsterkenntnis, vielleicht auch der Schulderkenntnis, die wir haben. Sie zeigt uns einen Weg. Sie bleibt nicht abstrakt. Die Bibel bringt uns auf den Weg. Lesen wird zur Aktivität. Das Ideal des Bibellesens scheint nicht zu sein, sich nur in diesen Text zu versenken, sondern weiterzuleben. Nach dieser Schulderkenntnis weiterzuleben, nach der Freude, wo ich denke, ja, cool, das habe ich auch erlebt, weiterzuleben, aktiv zu werden, aber kein planloser Aktivismus. Die Bibel, die hilft dir in deinem Dickicht von vielen Anforderungen eine Schneise zu schlagen. Das zu erkennen braucht Übung, ja, diese Synapsen, ihr habt das ja gesehen. Sie führt uns, und dafür brauchen wir unsere Fantasie, stell dir diese Texte plastisch vor, sie führt uns mit rein in das Leben von Menschen und von diesen Menschen können wir lernen, von dem, was sie getan haben, können wir, wenn wir unser Hirn anschalten, auch lernen, was wir tun könnten. Die Reden Jesu und die Propheten helfen, die richtige Richtung fürs Leben zu finden. Und dann als letztes Lesen erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Was wir konsumieren, das prägt uns. Und es prägt uns, wenn wir regelmäßig die Geschichte von Gott mit dieser Welt konsumieren, lesen, in uns aufnehmen. Da, wo wir einen Weg erkennen und auch Emotionen stattfinden, da prägt uns das. Das verändert uns. Unser Hirn verändert sich, unser Charakter wird geprägt. Ich glaube, das prägt ganze Gesellschaften. Du und ich, wir verändern uns. Genauer, ich glaube, wir werden verändert beim Lesen. Wir werden verändert durch das, was wir lesen. Und wichtig ist, dass wir das dann auch tun, was wir erkennen. Lesen erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen, nicht nur zum Lesen nach Gottes Willen. Es ist die Gefahr, dass man eine Wahrheit erkennt, vielleicht auch Schuld erkennt, eine Richtung erkennt und dann einfach weiterliest und nichts tut. Ich glaube, das können wir uns auch antrainieren, dass wir so damit umgehen. Und ich glaube, dass uns das nicht gut tut. Wir immunisieren uns selber gegen das, was wir dann hören. Ich glaube, es kommt darauf an, wenn wir was erkennen, dann auch wieder das Buch zur Seite zu legen und es zu tun, es zu leben. Mir geht es so manchmal, ich lese und ich weiß die Richtung und ich gehe sie nicht und ändere mein Leben nicht. Auch das kann zur Gewohnheit werden, zur negativen Gewohnheit. Lassen wir uns erziehen, verändert werden nach Gottes Willen, unseren Charakter prägen, indem wir das tun, was wir beim Lesen erkennen. Charakterschule, geistliches Wachstum. Und ich denke, dafür müssen wir lesen mit mal mit Kreativität, ja, mit dem bunten Gehirn, was ihr gesehen habt, und mal müssen wir auch einfach Fakten aufnehmen, um was zu wissen. Und wir können intensiv studieren. Wieso kaufst du dir nicht einfach mal eine Bibelkunde oder einen Kommentar, der dir hilft? Oder du meditierst mal einen Text. Eine Woche lang, liest nicht immer wieder was anderes, sondern eine Woche lang. Nimmst du mit, drückst ihn dir aus, steckst ihn in die Hosentasche, schaust ihn immer wieder an und denkst drüber nach. Saugen wir doch auf, was da drin steht. Oder lesen wir gemeinsam mit anderen und diskutieren darüber, streiten uns darüber, was es bedeutet, um rauszufinden, was es für uns, für unser Leben bedeutet. Hier als Gemeinde, vielleicht in der Mini-Church. Und dann lasst uns das tun, was wir erkannt haben. Veränderung, nicht Abstumpfung. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Lesen bildet. Es hilft uns, das Richtige zu tun. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.